Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum heutigen Podcast im gewohnten Stückmann-Format dürfen wir heute Herrn Tobias Stermer hier ganz recht herzlich begrüßen von der Metallbude GmbH. Mein Kollege Florian Weg und ich würden heute gerne einiges über das Thema Startups von dir erfahren, Tobias. Ich darf du sagen, denke ich.
Natürlich, natürlich.
Und ja, wir stellen uns vielleicht zu Beginn einmal kurz vor. Mein Name ist Jörn Linkermann. Ich bin Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Partner hier bei HLB Stückmann seit 17 Jahren im Unternehmen und ja, immer wieder auch natürlich mit dem Thema Startups involviert. Noch tiefer drin an der Stelle ist mein Kollege Florian. Vielleicht kannst du auch mal zwei Sätze zu deiner Person sagen.
Ja, danke Jörn. So lange wie du im Unternehmen bist, da komme ich nicht ganz mit. Aber genau, ich bin auch im Bereich Startups, Gründerinnen und Gründer so unterwegs. Wir haben da viele Fälle hier auch in OWL, wo man sich dann auch von steuerlicher Seite mit beschäftigt. Und ja, ich freue mich auch ganz besonders, dass wir jetzt hier in der Runde zusammensitzen und von dir, Tobias, mal so ein bisschen so Einblicke hören können. Aber stell dich doch erstmal selber vor.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Tobias Stermer. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Metallbude. Wir haben vor 3 Jahren gegründet. Genau. Und freue mich hier zu sein.
Vor 3 Jahren gegründet. Was hast du vorher gemacht?
Vorher war ich Mechatroniker, fast 10 Jahre lang in einem Betrieb. Genau, also aus einem ganz anderen Tätigkeitsbereich.
Ja, und wie kommt man dann vom Mechatroniker zur Metallbude? Das ist, glaube ich, so die interessante Frage, die wir so haben.
Aber vielleicht vorweg sogar noch die Frage, warum sitzen wir hier überhaupt zusammen? Einfach mal als kleine Story. Tobi, das musst du auch wahrscheinlich noch einmal kurz
Ja,
erläutern.
wir Geschäftsführer, wir hören gerne Podcasts, also jeder hat so sein Ding und haben uns mal gedacht, es wäre richtig cool, mal irgendwo zu Gast auch zu sein. Und dann haben wir das halt bei LinkedIn gepostet, da kamen dann halt ein paar Anfragen rein und ja, deswegen bin ich hier.
Eine Anfrage kam aus dem Hause Stückmann
Genau,
sozusagen.
genau.
Ja, sehr gut. Dann hast du die Chance wahrgenommen. Vielen Dank. Wir freuen uns. Und jetzt, ja, Florian, würden wir gerne mal hören. Ich habe es eben schon gesagt, vom Mechatroniker zur Metallbude. So die Beweggründe, der Weg dahin. Wenn du da einfach mal so ein bisschen erzählst, frei raus, finde ich toll.
Ja, da muss man ein bisschen zurückrudern. Vor circa 4 Jahren, denke ich mal, war das, hat meine Frau, also wir haben ein Haus gebaut, und meine Frau hat dann einige Möbel selbst entworfen, gezeichnet, skizziert, die sie haben wollte. Ihr Vater ist und war Schweißer und der hat sie dann für sie gemacht und für meine Schwägerin und so weiter. Und diese selbstgemachten Möbel kamen halt im Bekanntenkreis oder bei den Leuten, die dann halt bei uns zu Hause waren, so gut an, dass wir irgendwann gedacht haben, also ihr Bruder, ihre 2 Brüder und ich haben uns halt gedacht, hey, lass uns das doch einfach mal versuchen, das online zu machen. Dann kam die Idee, dann kam auch sofort, dass wir uns getroffen haben, ein bisschen darüber geredet haben, wie machen wir das, welche Unternehmensform, wie genau. Wie soll das heißen? Was wollen wir vertreiben? Wer macht was? Da fing das dann halt an. Da kam der vierte mit ins Boot, der sich sehr gut mit Marketing auskannte. Und dann haben wir uns, glaube ich, nach 2 Monaten, also 2 Monate sehr oft getroffen, eine GmbH gegründet und 1,5 Monate später nach der Gründung ist unser Shop dann online gegangen.
GmbH gegründet heißt zu viert 25.000 Euro in der Hand genommen und eingezahlt, oder?
Ehrlicherweise nur die Hälfte.
Also die Pflicht erfüllt
Genau, die Pflicht.
sozusagen.
Jetzt mittlerweile ist alles drin, aber am Anfang war es halt so, dass wir das Minimum zusammengekratzt haben und dann die GmbH gegründet haben. Aber auch mit dem Argument, hey, wenn sobald das Geld da drin ist, können wir es natürlich auch direkt nutzen für ja, um Sachen einzukaufen, um zu investieren und so weiter.
Denn es muss ja erstmal nur im Gesellschaftsvermögen sein und was man dann damit macht, ist
Genau.
ja egal. Das wissen wir als Steuerberater, beziehungsweise du, Jörn, Wirtschaftsprüfer, da kann man halt auch direkt mit operieren und dann seid ihr praktisch mit 12.500 dann losgelaufen und habt dann, was ja nicht viel ist, um ehrlich zu sein, ne, aber habt da
Schnell
damit dann.
ausgegeben. Das war schnell ausgegeben, sehr schnell ausgegeben. Also die Hälfte davon war gefühlt, ich sag mal, wir brauchen eine Bohrmaschine, wir brauchen eine Säge. Wir haben das ja alle selber gemacht, Schweißgerät, das ganze Zubehör, was man dafür braucht, ein bisschen Material und viel natürlich auch für Marketing. Und wir hatten tatsächlich nach 2-3 Monaten auch ein großes Problem, weil wir halt neu bei PayPal waren. War das bei uns so, dass wir dann 2, 3, 4 Wochen nicht auf das Geld zugreifen konnten, weil wir halt noch neu waren. Wir mussten erstmal quasi zeigen, dass wir den Kunden auch die Ware liefern, dass sie sich dann nicht beschweren bei PayPal. Ja, ja, ja. Und da kamen wir schon ganz schnell in Bredouille. Aber da die Situation haben wir natürlich gerade so gemeistert. Und irgendwann wurde das Geld dann auch freigeschaltet und dann seitdem gab es auch keine Probleme mehr.
Aber eine tolle Story, wie sowas so aus dem Nichts dann auch. Also es gibt ja andere Gründungsszenarien, wo dann auch direkt schon große Business Angels auch drin sind, die dann auch sehr, sehr viel Kapital direkt freimachen. Bei euch war das dann anders. Ihr habt erstmal wirklich aus dem Nichts dann gestartet und seid dann sozusagen aus dem Alltagsbedarf ja auch, ne? Wenn du schilderst, dass da wirklich im Alltag einfach eine Idee entstanden ist, Mensch, wir brauchen eigentlich andere Einrichtungsgegenstände oder ne, also das ist ja schon auch dann sehr klein gestartet und ja, mittlerweile seid ihr auch größer.
Jetzt sind wir größer, genau.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
Wir sind jetzt genau 40. Da muss man auch dazu sagen, dass wir viele Mitarbeiter auch früh eingestellt haben. Das ist auch bewusst so gemacht worden, um halt ein cooles Team aufzubauen und dass wir dann halt mehr Umsatz mit diesem Team erreichen. Klar muss man irgendwo an einigen Stellen nachjustieren und aufstocken. Aber grundsätzlich haben wir schon jetzt ein cooles Team, womit auch deutlich mehr Umsatz möglich ist.
In dem Zusammenhang, also wie ist das Wachstum dann oder wie ist die weitere Finanzierung oder das Größerwerden dann sozusagen erfolgt? Oder wie, weil gewisse Schritte, da braucht man dann auch einen... braucht man Kapital, genau.
Es hilft nichts, ja.
Ja, das war so ziemlich genau nach 3-4 Monaten war das halt so, da kam die Lippische Landeszeitung auf uns zu, hat gefragt, ob wir eine Anzeige machen möchten. Und wir mit sehr wenig Kapital in der Hand haben halt gesagt, nee, das können wir nicht machen. Unser Budget geht gerade nur fürs Marketing raus, wir brauchen Umsätze. Und dann kam halt von denen die Idee, nimmt doch ein paar eure Lieferanten, die packen wir um die Anzeige rum, die bezahlen, ihr kriegt's umsonst. Dann kam halt die nette Dame dann zu uns. Wir hatten dann auch gar kein Büro, also wir haben auf so eine Europalettenstapel haben wir da unsere Laptops aufgestellt, war noch ziemlich frisch. Nach einigen Tagen, als die Anzeige dann draußen war, hat das dann halt ein Investor gesehen und hat sich dann mit uns in Verbindung gesetzt und dann haben wir mehrere Monate lang Gespräche geführt, mal ein bisschen intensiver, dann ist es ein bisschen abgeflacht, dann wieder intensiver, weil für uns war das auch nicht ganz eindeutig, wollen wir das nicht und schlussendlich haben wir uns dann im November entschieden, mit dem Investor zusammenzukommen. Auch aufgrund dessen, weil wir so stark gewachsen sind, wir hatten halt dieses erste Jahr 2 Millionen Umsatz generiert und wir mussten halt sehr viel Ware vorkaufen, vorfinanzieren. Wir mussten Mitarbeiter einstellen und um halt diese Kurve nicht zu brechen und den Wachstum nicht zu zerstören, haben wir uns dann halt entschieden, einen Kapitalgeber dazu zu holen.
Das heißt, du sagst Kapitalgeber, das heißt, er hat auch Anteile an der Metallbude übernommen und ja, nicht genau. Mit dem Darlehen euch unterstützt, sondern...
Genau, beides. Mhm. Auch okay. Anteile der Firma übernommen und... Auch für weitere Investitionen steht er uns zur Verfügung.
Und das ist auch Stand heute noch so?
Das ist Stand heute noch so, genau. Also wir gehen, wenn wir irgendwelchen Investitionsbedarf haben, gehen wir nicht zu einer Bank, sondern gehen halt zu dem Investor, zeigen ihnen den Plan, wann amortisiert sich die Maschine oder die Investition. Und so, wenn das alles im grünen Bereich ist, dann wird das Geld dann vom Investor kommen.
Weil ihr könntet ja eigentlich auch... zu einer Bank gegangen sein. Oder es wäre ja denkbar gewesen, dass ihr auch einfach zu einer Bank geht und euch da das Kapital beschafft, was ihr braucht. Das habt ihr bewusst wahrscheinlich nicht gemacht oder irgendwie?
Ja, wir hatten tatsächlich angefragt bei 2 oder 3 Banken. Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, bei welchen. Da war es aber allerdings so, das war eine wesentlich kleinere Summe, die wir da quasi wollten. Und da war wesentlich mehr Aufwand hinter, oder Überredungskünste hinter, diese Summe zu bekommen. Und wir hatten die bis zu dem Stand, als wir uns entschieden haben, war das immer noch nicht unter trockenen Tüchern. Und dann haben wir gesagt, okay, der Aufwand für ein wenig Kapital, und da mussten wir wirklich mehrere Dutzende von Dokumenten hinschicken und das war ein Hin und Her. Da haben wir irgendwann gesagt, okay, wir lassen das einfach, weil wir machen es eh mit dem Investor, dann brauchen wir das nicht mehr weiter machen. Und seitdem haben wir auch nie wieder irgendwie nach einem Darlehen bei der Bank gefragt.
Könnt ihr euch aufs Business konzentrieren.
Genau.
Heißt aber auch, und ich glaube, du kennst das auch von anderen ja vielleicht auch schon, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen, ist für Startups, sage ich mal, gar nicht einfach. Ne?
Ja, und man liest es ja auch immer wieder so, sei es in Zeitungen oder sonstig in Medien, dass in Deutschland auch beispielsweise im Vergleich zu den USA es einfach schwer ist, auch zu gründen, weil einfach sehr hohe bürokratische Hürden auch gestellt werden. Und das ist ja jetzt eigentlich so ein Praxiserlebnis, ja. Einmal, wo man sagt,
das stimmt. Ja, schwierig. Also, gerade wenn man jetzt noch sagt, okay, eine GmbH zu machen. Also das, was da für ein bürokratischer Aufwand war, nicht nur das mit dem Notar und alles und mit den Verträgen, sondern auch mit dem Finanzamt, mit Konto aufmachen.
Ja.
Also das wird nicht leicht gemacht, in Deutschland ein Startup aufzumachen.
Ja.
Genau. Das stimmt.
Ja, für Bürokratie ist, glaube ich, Deutschland allgemein ganz gut bekannt. Ne?
Ja, ich meine, wir haben natürlich dann auch da, vielleicht ist es jetzt ein ganz kurzer Exkurs, aber wir haben natürlich auch unsere Eigenkapitalvorschriften, weil wir hatten ja hier unsere große Finanzkrise und dass man jetzt diese ganzen Basel II, Basel III, die ganzen, ne, das ist jetzt ein bisschen aus unserem Fach, Jörn, was wir so jeden Tag haben, wenn man es mal einordnen möchte, dass man sagt, okay, die Banken müssen, es ist irgendwo volkswirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich natürlich gut, dass die Banken jetzt auch ein bisschen angehalten sind, genauer hinzugucken, wo geben wir unser Geld hin. An der Stelle ist es natürlich was, wo das dann natürlich gerade im Bereich der Gründung, wo das Geld benötigt wird, schnell und unkompliziert.
Es war ja auch so, dass wir auch schon was nachzuweisen hatten. Also wir waren ja kein Startup, was bald verkaufen will, sondern wir hatten ja schon 2 Millionen nachzuweisen, beziehungsweise bei dem Zeitpunkt vielleicht 1,5 Millionen. Die wir nachweisen konnten und wir hatten auch einen Businessplan, aber es hat halt trotzdem leider nicht geklappt.
Ich frage einfach mal ganz direkt, in welcher Rechtsform seid ihr denn unterwegs? Und habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht? Habt ihr euch bewusst für eine gewisse Rechtsform entschieden? Wie hältst du deine Beteiligung privat? Ist das vielleicht was, wo du auch schon dieses, was man ja auch immer wieder hört in der Startup-Szene, dieses Holding-Modell etc., ist das was, wo ihr euch mit beschäftigt habt?
Also man muss ganz klar sagen, wo wir gegründet haben, haben wir uns damit nicht beschäftigt, mit irgendwelchen, klar kennt man das jetzt alles mit diesen Holding-Strukturen und so weiter. Damals haben wir gar nicht so weit gedacht. Wir haben erst gedacht, wir müssen jetzt gründen. Was machen wir? Es gibt kleine Unternehmen, das können wir gleich, ist ja mal außen vor lassen. Für uns gab es so gefühlt GbR und GmbH. Und da haben wir uns dann halt die Pro und Kontras angesehen und haben gedacht, ey, die GmbH hat eigentlich nur einen Konto, also für uns aus unserer Sicht damals einen Konto gehabt, und das waren die 12.500 Kapitaleinzahlung. Dann aber das Argument zu sehen, dass wir das Geld nicht quasi dahinlegen und wir dürfen es nicht anrühren, sondern wir dürfen damit wirtschaften. War halt so, ich sag mal, das Hauptkriterium, wo wir gesagt haben, okay, wir machen es mit einer GmbH.
War dann kein verlorenes Geld?
Genau, weil hätten wir jetzt eine GbR gemacht, ich sag mal so mit einem Handschlag und einem kleinen Zwei-Seiten-Vertrag, dann hätten wir das Geld ja eh in die Hand nehmen müssen, um Material zu kaufen, um eine Halle zu mieten und so weiter und Marketingbudget. Deswegen haben wir es gedacht, okay, es ist halt sinnvoller, gleich mit einer GmbH anzufangen.
Wie habt ihr denn die Entscheidung getroffen? Ihr habt abgewägt? Habt ihr da eine Beratung schon in Anspruch genommen? Seid ihr irgendwo hingegangen und habt gesagt, komm hier, berat mich mal?
Nee, damals gar nicht. Wir haben eigentlich nur ein bisschen gegoogelt, YouTube-Videos angeschaut.
Okay.
Genau, Eigenrecherche betrieben und dann irgendwann entschieden, okay, also es war auch nicht irgendwie ein Kampf, sondern wir waren halt alle dafür und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das einfach. Es war gar nicht so ein Thema, was sich über Wochen gestreckt hat. Das waren in 2 Abenden erledigt.
Wobei ich sagen würde jetzt so, also das kennt man ja auch oft, dass man gerade im Gründungsstadium erstmal überhaupt ein Business aufziehen möchte und eben nicht sich da über alle möglichen rechtlichen Rahmenbedingungen Gedanken macht. Ihr wolltet einfach loslegen und das habt ihr gemacht. Und
richtig.
Ich würde jetzt erstmal so, wie es sich anhört, wenn ihr euch dann gemeinsam auch dazu entschieden habt, eine GmbH zu gründen, ist das ja nicht das Schlechteste. Man hat eine Haftungsbeschränkung in seinem Geschäftsbetrieb drin. Ihr habt das jetzt großgezogen. Die ist jetzt voll ausgestattet, die GmbH. Das heißt, in Anführungszeichen, es ist ja gut gegangen. Und ihr habt euch ja jetzt auch im Nachhinein dann richtig entschieden und ihr habt ja letztlich auch profitiert ja jetzt auch davon, dass ihr praktisch die juristische Person, die Kapitalgesellschaft, habt als operativen Rechtsmantel, in dem ihr dann auch das Geld verwenden konntet für euren Geschäftszweck. Das heißt, ihr habt letztlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und dann gesagt, Haftungsbeschränkung und Möglichkeit, das Geld einzusetzen.
Richtig.
Das war für euch.
Ja, natürlich war es riskant, muss man ganz klar sagen, dass man das Geld gleich nutzt und also eigentlich die Rücklagen nutzt, um sofort zu wirtschaften. Aber das war halt in unserem Kopf drin, das war unser Plan, das haben wir dann halt auch so umgesetzt. Genau.
Was mich interessieren würde, ist, ihr wart zu viert.
Genau.
Habt alle vier einen Job beim Staat sozusagen. Wann ist dann der Punkt, wo man sagt, beides geht nicht mehr?
Ja, also genau, streng genommen waren wir zu siebt, das muss man ganz klar sagen, weil drei von uns, unter anderem auch ich, sind verheiratet. Und unsere Frauen haben von Anfang an und sind jetzt auch immer noch dabei und machen genauso Vollgas wie wir. Genau, aber das war, erstmal haben wir gesagt, okay, lass uns dann das Ding anfangen. Es wäre ja richtig cool, wenn wir in einem Jahr oder so unsere Jobs kündigen können und dann halt Vollzeit hier das Ding groß machen. Das war halt ein bisschen früher als gedacht. Wir hatten, ich glaube im Januar, also 1. November ging unser Shop online. Und im Januar haben auch die ersten zwei von uns dann quasi Vollzeit angefangen. Mhm. Und die anderen, also ich zum Beispiel habe meinen damaligen Job gemocht. Ich bin gerne zur Arbeit gegangen. Und Dennis und ich haben dann halt einen Monat später gekündigt. Ich bin halt zu meinem Chef gegangen und Anfang Januar habe gesagt, hey, wie du weißt, ich habe ja eine Firma gegründet und die läuft viel, viel besser, als wir dachten. Wenn wir im Januar Summe X erreichen an Umsatz, dann werde ich kündigen. Und dann haben wir das gerade so geschafft und dann habe ich Ende Januar gekündigt.
Ja, und schläft man dann schlecht? Weil eine gewisse Sicherheitsbedürfnis hat man ja vielleicht auch und das feste Gehalt fällt weg sozusagen.
Nee, also ich habe deswegen nicht schlecht geschlafen, weil ich auch immer weiß, ich finde so vor, also wenn ich möchte, finde ich auch schnell einen anderen Job. Ich habe eine Ausbildung als Mechatroniker, ich habe Berufserfahrung, ich habe sogar Erfahrung jetzt mittlerweile 3 Jahre als Geschäftsführer. Und eigentlich ist es auch keine Option, dass das Ding gegen die Wand fährt, sondern wir werden das groß machen.
Würdest du, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unseren Podcast hören, würdest du jetzt mal in unsere Situation reingeblickt, in Deutschland würdest du mehr jungen Leuten auch den Rat geben, das einfach zu machen, auch in vermeintlich sicheren Jobs? Also wir haben ja viel auch an junger Menschen, die erstmal auf Sicherheit gucken, Jörn, was du gerade gesagt hast, dass man sagt, okay, ich habe Hauptsache lieber den Spatz in der Hand als glaube auf dem Dach. So ist das.
Ja, ich würde schon sagen, es kommt natürlich auf die Person an, man muss es wollen. Also bei mir war es auch so, das war jetzt nicht mein erstes Ding, was ich irgendwie gemacht habe, die Metallbude. Ich habe damals auch ein paar kleine Unternehmen irgendwie angefangen, dann wieder aufgehört. Ich wollte halt irgendwas machen. Ich wollte halt nicht dieses Feierabend machen, nach Hause gehen, so ein Routinealltag, das wollte ich halt nicht. Ich wollte immer irgendwas machen, habe auch relativ jung ein Haus gebaut, ich brauchte einfach Action. Hatte immer irgendwie irgendwas war halt am Laufen. Und wenn man halt so einen Charakter hat, dass man einfach irgendwie nicht ruhig sitzen kann und sich langweilt oder irgendwie auf dem Sofa sitzen den ganzen Tag, dann würde ich jedem raten, irgendwas anzufangen, wenn man natürlich eine coole Idee hat.
Stark, das klingt als kleine Motivation und ja.
Ja, jetzt habt ihr 40 Mitarbeiter, hast du gesagt.
Genau.
Ihr seid 7 zum Start und nicht 4 gewesen, hast du eben erzählt.
Ja.
Wie läuft bei euch so die Personalsituation, das Recruiting, nenne ich es mal? Ja. Alle sprechen momentan irgendwie von Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite lese ich jeden Tag in der Zeitung, wer gerade wie viele Stellen abbauen möchte.
Mhm.
Wie sieht das bei euch aus?
Also bei uns war es, wir haben am Anfang, also der erste Mitarbeiter war mein Schwiegervater. Hat halt perfekt gepasst. Seine alte Firma, in der 30 Jahre lang Schweißer war, ist halt insolvenz gegangen. Und wir haben ihn quasi nahtlos eingestellt. Bevor wir uns auch Geld ausgezahlt haben oder Löhne ausgezahlt haben, haben wir ihn erstmal eingestellt. Und das halt hat wunderbar funktioniert. Und wir haben halt dieses Prinzip erstmal weitergefahren. Wir haben, wir brauchen jemanden im Versand, wer kann das machen? Dann war es die Schwägerin von meinem Schwager, glücklicherweise. Es waren halt alles so bekannte, verwandte Nachbarn, die am Anfang dann zu uns kamen. Auch mittlerweile sind es auch schon 2 Brüder von mir, die da arbeiten. Es ist auch von Dennis und Christian, der Bruder, arbeitet bei uns in der Firma. Also es ist sehr familiär und damit sind wir auch ziemlich gut gefahren. Aber irgendwann, ich glaube, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ging dann irgendwann auch die Puste aus. Keiner kannte mehr ein oder welche die wollen. Und dann haben wir halt angefangen, das über Stellenanzeigen zu machen. Also die ganz klassischen Kanäle, Indeed, was gibt's da noch, Stepstone, LinkedIn. Ja. Genau, das. Ich glaube, mittlerweile sind so 5 von den 40 Mitarbeitern, ist bis jetzt gerade nur geschätzt, sind über Stellenanzeigen zu uns gekommen. Mhm. Vielleicht sind es auch 1-2 mehr, aber der Rest sind wirklich über Vitamin B, die haben sich nicht beworben, sondern das war so, okay, der Charakter passt oder der Typ passt hier rein ins Team und das war erstmal das Wichtigste, worauf es ankam. Jetzt mittlerweile ist es natürlich anders, wir sind größer geworden, 40 Mitarbeiter, wir haben eine Fertigung von 7-8 Leuten, wir haben einen Versand von 7-8 Leuten, wir haben ein Marketingteam von 10 Leuten. Da ist das schon so, dass wir jetzt mittlerweile auch einzelne Know-hows brauchen in den einzelnen Feldern. Mhm. Da ist es nicht mal ganz eben mit
nicht der Generalist, der alles macht,
genau. Sondern ja. Jetzt brauchen wir wirklich richtige Fachleute in den einzelnen Bereichen. Jetzt wird es auch schwieriger, das irgendwie über Bekannte zu reden.
Und fängt das auch schon an im Personalbereich, dass ihr da auch irgendwo eine Personalleiterin so in die Richtung schon geht? Oder ist das noch zu...
Also mittlerweile, also die ganzen Personalthemen betreue ich in erster Linie.
Ja.
Und ich finde, das ist jetzt keine große Aufwand aktuell, weil wir es halt auch parallel mit unserem Steuerberater machen. Wenn es irgendwann zu viel wird oder viel mehr wird, dann klar, wird das auch irgendwann in Frage kommen. Aber jetzt ist erstmal Fokus, Leute einzustellen, die unseren Umsatz höher pushen oder unseren Sales-Kanal oder Sales-Kanäle hochpushen oder die halt im operativen Geschäft benötigt werden. Also sprich Versand, Fertigung, Schweißer und so weiter. Jetzt steht es gerade nicht in Frage, ich sag mal, eine Personalleiterin einzustellen oder eine Sachbearbeiterin.
Operativere Leute,
genau,
dann,
genau. Ja.
Darf man fragen, wo ihr vom Umsatz jetzt aktuell liegt, nach 3 Jahren?
Also letztes Jahr haben wir, glaube ich, 6,2 Millionen Umsatz geschafft, wobei eine 250.000 an Aufträgen hängen geblieben ist. Also die haben wir nicht mehr bewältigt bekommen im letzten Jahr. Die sind wir gerade noch dabei, die abzufrühstücken. Davor das Jahr waren es knapp 4 Millionen und beim Gründungsjahr waren es knapp 2 Millionen.
Und mit Blick in die Zukunft, wo soll die Reise hingehen? Hat man da klare Vorstellungen?
Also oder? Dieses Jahr gibt's eine Vorstellung von, also wir wollen 9 Millionen dieses Jahr schaffen.
Okay.
Das ist auch realistisch. Wir haben neue Vertriebswege, die wir dieses Jahr auffahren. Wir werden auch im stationären Handel bald vertreten sein. Wir sind mittlerweile auch bei Amazon vertreten seit, ich glaube, 1 Jahr, 1,5 Jahre. Und sind halt stetig dabei, neue Wege, Umsatzwege zu finden.
Ja, stark. Wie macht ihr das? Also habt ihr eine besondere, seid ihr Preisführer, seid ihr Qualitätsführer im Markt? Was habt ihr für eine Strategie? Was habt ihr für Absatzwege? Und wo und wie wollt ihr wachsen, wenn man das jetzt mal auch vertriebstechnisch...
Also wenn man es jetzt erstmal auf die Qualität bezieht, gar nicht jetzt um die ums Marketing, sondern nur um die Qualität... Unsere Produkte sind halt handgemacht. Das sind keine Dinge, die auf einer Maschine runterlaufen, also sind handgeschweißt, handgeschliffen, gebohrt und so weiter. Die haben eine 1A-Qualität. Wenn man jetzt beispielsweise unseren Bestseller nimmt, den Ruby, da siehst du keine Schweißnähte, da siehst du keine Dellen oder sonst was. Oder das ist so irgendwie so ein dünnes Rohr, was, wenn man mal mit dem Fingernagel dranhaut, dass es so irgendeinen Hall oder einen Klang gibt. Das sind richtig robuste Produkte, die auch langlebig sind und was uns immer wichtig ist, dass sie halt auch mehr oder weniger zeitlos sind. Also, dass man die in 5 Jahren immer noch cool findet. So. Das ist erstmal unser Qualitätsanspruch oder Designanspruch. Und was die Vertriebswege angeht, ja, wir haben erstmal angefangen mit Facebook-Ads oder beziehungsweise Insta-Ads. Haben das, glaube ich, gefühlt ein Jahr nur darüber gemacht. Irgendwann kam dann halt, lass uns doch noch mal Google Ads dazu machen, okay, lass mal Pinterest noch dazu machen, okay. Und dann wurde das halt auf einmal richtig viel. Dann haben wir auch eine Agentur noch dazu geholt, um das zu unterstützen, weil bis ein Jahr lang hat das nur Rudi selber gemacht, also einer unserer Gründer auch. Und dann kamen halt die anderen Wege dazu und dann kam auch irgendwann SEO dazu. Genau, und jetzt haben wir... einige Vertriebswege.
Das heißt, um das zusammenzufassen, ihr wollt eine Qualitätsführerschaft anstreben, ihr seid wahrscheinlich nicht die billigsten am Markt.
Genau.
Und ihr habt euch dann auch diversifiziert von euren Vertriebskanälen, dass man euch durchaus über Pinterest, sag ich mal, Jörn, wir beide haben wahrscheinlich nicht so, sind nicht so das Pinterest-Publikum, aber wir können euch dann
über. Pinterest hat schon viele User, das muss man schon sagen. Pinterest ist sehr underrated, aber.
Ja. Ja, ich spiele so ein bisschen drauf an. Ich weiß nicht, sehe ich das falsch? Ich lasse mich da gerne als Besseren belehren, aber ich sehe so bei Pinterest immer so ein bisschen eher, dass das so Frauen anspricht. Oder ist das eher was, wo ich falsch liege?
Nee, ich glaube schon, dass das richtig ist. Ich bin ab und zu auch mal bei Pinterest unterwegs, aber relativ selten. Aber das ist schon eher so, wo Frauen sich sehr, sehr lange aufhalten. Bei Pinterest ist ja halt auch eine Ideensammlung, was man da hat oder bekommen kann. Aber bei uns ist ja auch die Hauptzielgruppe bei uns sind auch, oder die Hauptkäufer sind auch Frauen bei uns.
Ah, okay.
Was sind denn so eure Möbel oder ja, wo seid ihr überall zugange, sage ich mal, in welchen Bereichen?
Grundsätzlich designen wir unsere Produkte selber. Wir haben auch einige Produkte, die von externen Designern gemacht wurden, aber ich sag mal, das Größte aus dem Sortiment, da haben wir selber designt. Genau, wir haben am Anfang mit Möbel, also Wohnmöbel angefangen, also ein Couchtisch und halt eine Kleiderstange, wo man im Flur und haben dann erstmal ziemlich wahllos am Anfang halt neue Produkte, ey, das ist cool, machen wir rein. Irgendwann haben wir jetzt gedacht, okay, lass uns mal richtig Kategorien voll machen. Also zum Beispiel Kategorie Badezimmer. Mhm. Lass uns da so viele Produkte wie möglich halt auch anbieten, dass der Kunde so ein Rundum-Paket sich bei uns kaufen kann, mit der kompletten Ausstattung fürs Badezimmer. Und das versuchen wir halt gerade zu vervollständigen im Badezimmer, Küchenbereich, Wohnzimmerbereich, Flurbereich und so weiter.
Stark.
Wie viel, so schätzungsweise nicht auf den Artikel genau, wie viele Produkte kann ich bei euch mir sozusagen aussuchen?
Also es gibt einen Unterschied. Also erstmal so grob Produkte sind es ungefähr 70. Mhm. Allerdings, wenn man die einzelnen Varianten dazu nimmt, also welche Farbe oder welche Größe, dann sind wir weit über 500, glaube ich.
Und was den Zuhörer, die Zuhörerin immer interessiert, ist doch bestimmt, wie sind die Reaktionszeiten, das heißt Lieferzeiten. Mhm. Ich interessiere mich ja für was im Badezimmer, nicht erst nächstes Jahr, sondern ich hätte es gern eher. Mhm. Mit was für Lieferzeiten rechnet ihr so?
Also am Anfang haben wir 3 Wochen angegeben, oder wo wir halt unseren Online-Shop gestartet haben, wir 3 Wochen gemacht. Mhm. Das hat vielleicht eine Woche funktioniert. Und dann wurde es halt, dann haben wir nach 5 Wochen geliefert, aber halt immer noch 3 Wochen stehen gehabt. Wir mussten da was ändern. Und mittlerweile, also es war dann halt unser Ziel, nicht mehr zu produzieren, wenn es bestellt wird, sondern alle Produkte auf Lager zu haben. Und das erstmal zu bewältigen und zu schaffen, während auch zeitgleich immer wieder bestellt wird, war halt ein langer Prozess. Mittlerweile haben wir alle Produkte, klar mit einigen Ausnahmen, die mal ausverkauft sind, die auf einmal durch die Decke gehen, haben wir eigentlich alle Produkte auf Lager liegen. Genau. Und jetzt mittlerweile haben wir eine Laufzeit von 3 bis 5 Werktagen, Lieferzeit, mit einigen Ausnahmen, zum Beispiel neue Produkte, die mehr gekauft wurden als gedacht, wo wir dann erstmal den Lagerbestand wieder aufstocken müssen oder Sondermaße. Wir bieten auch Sondermaße an von einigen Produkten. Da ist die Lieferzeit natürlich deutlich länger. Gerade bei Sondermaßen sind es dann halt 12 Wochen oder 8 bis 12 Wochen.
Ja, spannend. Danke für den Einblick so in euer Innenleben. Das klingt alles echt, operativ sehr, sehr spannend. Lass uns doch vielleicht nochmal so euer Startup mal so als Teil dieser Region vielleicht betrachten. Wie wichtig sind für euch Netzwerke? Also wir hören ja immer wieder hier in Bielefeld auch, wir haben hier eine Founders Foundation für junge Unternehmen, wir haben hier ein Startup-Paket in Bielefeld, wo Förderungen stattfinden. Für ganz junge Unternehmen bieten die Banken Businessplan-Wettbewerbe. Welche Netzwerke nehmt ihr wahr, bespielt ihr hier in der Region und was ist da für euch interessant, wo ihr auch einen Mehrwert irgendwie auch aus der Region, aus den Initiativen hier auch ziehen könnt?
Also wir haben auch ein super Netzwerk aufgebaut, aber gar nicht mal so auf der Startup-Ebene. Also wir haben uns wirklich gerade am Anfang so gut wie gar nicht mit anderen Startups unterhalten, sondern wir hatten oder haben einen coolen Unternehmensberater. Und der uns auf dem Weg immer begleitet hat. Und der hat uns echt coole Kontakte am Anfang mitgegeben. Zum Beispiel die erste Agentur, die wo wir jetzt aktuell auch sind. Das war ein Kontakt von ihm. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Ja? Hast du einen Kontakt von ihm bekommen. Von dem Kontakt von ihm hast du dann den nächsten Kontakt bekommen. Ein Hersteller zum Beispiel, weil wir... ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Wir schaffen es nicht mehr, alle Produkte selber zu fertigen. Wir holen uns Hilfe aus dem europäischen Ausland, weil wir es einfach nicht mehr bewältigt bekommen. Und das war halt auch ein Kontakt von dem Kontakt. Und so hat sich das dann halt irgendwann aufgerollt. Und mittlerweile sind wir super vernetzt in vielen möglichen Bereichen.
Genau. Ja. Wie stellt ihr sicher, dass euer Qualitätsstandard auch bei dem Zukauf, Zukaufteilen gewährleistet wird?
Also erstens sind wir mit dem Geschäftsführer erstmal auch super vernetzt. Wir fliegen dahin, oder beziehungsweise jetzt nicht ich selber, aber unsere Qualitätsprüfer, unsere Einkäufer fliegen dahin, gucken sich die Dinge an, gerade bei den ersten Malen. Und wenn die Produkte dann von zu uns kommen, werden die bei uns nochmal überprüft. Und da gibt's auch keine Ausnahmen. Also das muss genau unserem Qualitätsstandard entsprechen, ansonsten wird's halt retourniert.
Heißt aber auch, der Versand erfolgt immer durch euch. Das heißt,
genau, wir machen den ganzen Fulfillment selber.
Ja.
Wir haben uns das hart aufgebaut. Wir haben ein großes Lager, wie gesagt, mit knapp fast 1 Million Lagerwert, was da liegt. Und das ganze System haben wir so aufgebaut, dass wir halt den kompletten Fulfillment selber machen. Sprich auch Amazon. Auch wenn wir sind auch bei Amazon Prime zum Beispiel, aber wir machen den Versand trotzdem selber. Weil wir wollen halt das alles irgendwo in unserer Hand belassen. Genau.
Mhm.
Und jetzt spielt auch keine Rolle, ob es jetzt über unseren eigenen Online-Shop eine Bestellung kommt oder bei Amazon oder über ein B2B, ein Hotel oder sonst was. Das geht alles über unsere Logistik.
Was mich noch brennend interessieren würde, Tobias, was macht für dich einen guten Steuerberater aus? Also was hast du für Erwartungen, wenn du, wir sitzen jetzt hier als, ne, Jörn, wir sind jeden Tag auch in Action, um unsere Mandanten auch irgendwie glücklich zu machen und also das ist immer wieder interessant, dann auch ein Feedback zu hören, worauf kommt es euch eigentlich an und vielleicht auch ein Tipp mal hier und da, wie nehmt ihr das wahr und was ist euch besonders wichtig als junges Unternehmen?
Kann ich gerne ein paar Worte zu sagen. Unser Steuerberater, den wir jetzt zum Beispiel haben, mit dem verstehe ich mich super. Wir machen das mit ihm schon seit fast Beginn. Wir haben am Anfang 2 Monate einen anderen gehabt. Und da ist jetzt zum Beispiel, das ist ein Beispiel, wie ich keinen guten Steuerberater sehe. Nur abarbeiten und nicht zuarbeiten oder beraten. Steuerberater ist ja ein Berater. Und das hatten wir beim ersten Steuerberater nicht und sind dann halt gewechselt. Und was ich halt ziemlich cool finde, ist erstens die Offenheit für neue Wege. Sprich nicht dieses, wir haben das so schon immer so gemacht und so läuft nun mal die Buchhaltung, sondern halt auch mal andere Wege, andere Schnittstellen, vielleicht eine App oder so, die da weiterhilft. Einfach dieses offen für Neues, das finde ich wichtig. Und halt die Beratung, ne? Also zum Beispiel, er sieht dann irgendwas in unserer Buchhaltung und so, hey, ich habe das und das gesehen, passt hier bitte auf, da müsst ihr das eher so machen und hier solltet ihr darauf achten, dass ihr das habt. Also einfach nicht nur abwarten, proaktiv auch auf einen zugehen, ja. Und nicht nur quasi, ich sag mal, die Exporte bekommen und die dann irgendwie fertig machen und das war's dann. Also das finde ich ganz cool, das ist bei unserem Steuerberater so. Und ich hoffe, dass die meisten Steuerberater so arbeiten und nicht nur, ich sag mal, abarbeiten, sondern auch wirklich beraten.
So von den Themen her, so Digitalisierung, du hast es eben so ein bisschen anklingen lassen, wahrscheinlich auch dann, es gibt ja jetzt hier, DATEV ist ja so die Buchhaltungssoftware,
die
bei DATEV-Unternehmen online, dass man da halt bequem auch mal ein PDF einfach in Ordner ziehen kann und der Steuerberater bucht es dann weg. Also das ist euch sicherlich auch ein...
Ja, also wir sind ziemlich weit, was das angeht, mit Digitalisieren. Unsere ganze Buchhaltung, also der Steuerberater kriegt das, ich sag mal, schon fertig verpackt zu sich.
Mundgerecht
serviert in DATEV.
Ja, ja, ja.
Mittlerweile muss man sagen, es war auch ein langer Prozess. Genau, also wir haben da wirklich Tools und Schnittstellen, bis das alles optimiert war. Das ist jetzt wirklich, läuft wirklich super. Und da sind wir, glaube ich, auch auf einem guten Weg, was Digitalisierung angeht. Zumindest Buchhaltung, buchhaltungstechnisch.
Ja, und so ganz weit weg muss ich sagen, ich bin ja, du hast es eben gesagt, ja auch Wirtschaftsprüfer. So ganz weit weg seid ihr davon dann auch nicht mehr, ne? Also wenn ich höre 9 Millionen Umsatzziel.
Ja.
Also ich sag mal, aktuell die Grenzen, die Schwellenwerte, ich weiß nicht, wer es oder schon mal gehört hat, das wird angehoben werden, aber aktuell liegen wir bei 12 Millionen Umsatz, müssen immer noch dann Bilanzsumme und Mitarbeiter über 50, auch nicht mehr weit weg. Also von daher.
Ja, und vielleicht nicht weit weg mit den Mitarbeitern, aber das habe ich am Anfang mal erwähnt, dass wir jetzt nicht großartig jetzt aufstocken wollen dieses Jahr. Also wie gesagt, es werden einige Stellen angehoben, aber nicht großartig. Also wir werden dieses Jahr auf jeden Fall nicht über die 50 Mitarbeiter kommen. Aber sag niemals nie, aber ich denke nicht.
Ich würde sagen, wir machen mal in 2-3 Jahren ein Update und dann gucken wir mal, wo ihr steht.
Ja, können wir gerne machen.
Finde ich ganz interessant.
Wobei das ja letztlich auch Sachen sind, das ist ja dann Kür und Anerkennung, dass man dann prüfungspflichtig ist.
Das darf auf jeden Fall kein Argument sein, hey, wir dürfen nicht so viel Umsatz machen.
Genau, ab jetzt stoppt das Wachstum. Genau.
Und das wäre tatsächlich das völlig falsche Signal.
Immer unter 12 Millionen bleiben und immer unter 50 Mitarbeitern bleiben.
Ja, nee, und also wir erleben es ja auch, Jörn, in der Prüfungspraxis ja auch so, dass dann auch von Prüfungsseite ab einer gewissen Größe ein Wirtschaftsprüfer ja auch nochmal viele Hinweise reingeben kann, auch aus wirtschaftlicher Perspektive so.
Absolut, das ist irgendwo, ja, vielleicht zum einen als Kontrollinstanz, zum Gläubigerschutz, sage ich mal, auf der anderen Seite aber auch versucht man natürlich immer seinen Mandanten Impulse zu geben, wo man eventuell da Verbesserungspotenziale noch heben kann, ne? Das ist ganz klar.
Ja. Da ist schon auch der Ansatz, dass wir ja auch traditionell, und das werden wir auch weiter fortführen, auch alles aus einer Hand. Wir da auch sehr interdisziplinäre Teams haben, die dann auch so arbeiten, dass man aus der Prüfung, am besten aus der Steuerrückstellung, schon direkt die Steuererklärung entwickelt, solche Themen, dass wir aufmerksam sind und da auch immer die Hand heben, wenn man da irgendwie Gestaltungspotenziale auch sieht. Also das und das auch dann mit verschiedenen großen Unternehmen halt auch haben, ne? Also wir haben ja auch die ganz großen, sage ich mal.
Die ganze Bandbreite sozusagen decken wir ab, ne?
Von Startups bis Großkonzerne.
Genau, also jetzt in der Prüfung nicht die Startups natürlich, ne, da haben wir gerade, aber da eher so im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen, im Rahmen einer Gründungsberatung vielleicht auch, aber dann natürlich auch mittelgroße und große Unternehmen so.
Ja, man kann schon sagen, dass wir so die familiengeführten mittelständischen Unternehmen ist so, glaube ich, das, was das Gros ausmacht unserer Mandanten. Startups sind ja auch für uns hochinteressant und gerade in den letzten Jahren, und man sieht es ja auch an euch, gerade in den letzten Jahren ist das schon auch immer mal wieder, dass man ein Augenmerk drauf hat. Wir haben viele Verbindungen auch, sage ich mal, zu Universitäten, da werden Programme aufgelegt und so, da gibt es viele, viele Verbindungen, ne?
Mhm. Ja, im Bereich der Startups ist es eher, sage ich mal so, dass man natürlich so Buchhaltungstätigkeiten und so, das Stück man jetzt nicht der primäre Ansprechpartner, um dann mit der Buchhaltung zu uns zu kommen, aber wir erleben es dann eher, dass es dann so projektbezogene Beratung mal ist, ne? Mal eine lohnsteuerliche Frage, wie man seinen Mitarbeitern irgendwie am besten was zuwenden kann.
Umsatzsteuerliche Sonderthemen ist immer ein Renner. Ja. Ne?
So
ist immer. Ja. Steuersparen ist immer ein Renner.
Ja, das ist einfach so. Vielen, vielen Dank, dass du so tiefe Einblicke gegeben hast in die Metallbude.
Ja, gerne. Hat mir einen riesen Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Wobei wir natürlich noch ein bisschen was angekratzt haben. Es gibt natürlich noch irgendwie 20 Stunden Redepotenzial.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich, kann man den ganzen Tag füllen.
Ja, ne? Wahrscheinlich.
Aber ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer und Zuhörerinnen 24 Stunden Zeit haben. Von daher würde ich sagen, belassen wir es für heute erstmal einmal dabei. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich würde sagen, ich habe es eben schon mal, in 2-3 Jahren kommen wir darauf zurück und dann machen wir ein Update.
Kommt der
nächste. Oder wir sehen uns bei der Steuerprüfung.
Oder wir sehen uns bei der nächsten Prüfung. Auch das würde mich freuen, denn ja, dann cool. Weiß ich, dass die Entwicklung gut war.
Ja, das stimmt. Ja, cool.
So machen wir es.
Ja, dann dürfen wir uns an dieser Stelle verabschieden. Von unseren Zuhörern und Zuhörern.
Danke fürs Zuhören.
Danke.